Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Me, Myself and Media, dem KenFM Medienmagazin, tatsächlich schon Ausgabe 32. Was ist der Sinn dieses Magazins? Nun, der Sinn ist, dass ihr versteht, dass Politik nicht eine 2D-Grafik ist wie der aktuelle Spiegeltitel, sondern dass Politik mindestens ein 3D-Molekül ist, aber dass es eben auch in der Geschichte ja so etwas wie ein Gedächtnis gibt und das alles spielt in Politik mit rein. Es wird in dieser Sendung um drei große Themenkomplexe gehen, die aber alle miteinander zu tun haben. Es geht natürlich um Wahlkampf, weil wir haben im Moment Wahlkampf. Wir haben zum Beispiel am 16. April ja ein Verfassungsreferendum in der Türkei. Da geht es darum, ob Erdogan mehr Macht bekommen soll. Darüber werden wir reden. Wir haben, wenn diese Sendung ausgestrahlt wird, bereits die Wahl in den Niederlanden hinter uns. Da kann man sich die Frage stellen, ob Geert Wilders dann die Wahl gewonnen hat. Es könnte so sein. Und wir haben natürlich in Deutschland auch das Superwahljahr. Martin Schulz möchte gerne Bundeskanzler werden von der SPD. Ja, da muss ich ein bisschen lachen. Okay, lasst uns einsteigen beim aktuellen Spiegeltitel. Hier sehen wir die Türkei. Halbmond, Finsternis und damit ist das wieder mal bestätigt, was Dr. Daniel Ganser in einem seiner Vorträge ja schon gesagt hat. Wenn man sich den aktuellen Spiegeltitel kauft, dann weiß man, wer der Böse ist. Also jetzt ist es die Türkei, jetzt ist es Erdogan, davor war es eben lange Zeit Trump und davor war es Putin. Das wechselt immer so ein bisschen. Also der Spiegel arbeitet hier wenig differenziert. Wir sollen seine Meinung übernehmen. Die sagen uns eben, die Dinge da draußen sind relativ einfach, sie sind plakativ, aber das sind sie nicht. Um das im Moment sehr angespannte Verhältnis der Türkei zu Deutschland, Türkei zu Europa, Türkei zu Niederlanden, um das zu verstehen, muss man weiter in die Geschichte zurückgehen. Es reicht nicht nur auf den Erdogan zu zeigen, sagen, ja, der geht mit Journalisten im Land sehr komisch um, der herrscht sehr wie ein Sultan, der möchte ein neues großes Reich aufziehen, der ist merkwürdig. Das reicht nicht, nur diese Person zu betrachten, man muss auch eine gemeinsame Geschichte zum Beispiel zwischen Deutschland und der Türkei sehen. Und die ist sehr lang und liegt lange zurück. Da gibt es zum Beispiel den Ersten Weltkrieg. Im Ersten Weltkrieg war die Türkei noch nicht existent. Das war das Osmanische Reich, was langsam zerfiel. Und Deutschland, so wie wir es heute kennen, gab es auch nicht. Es gab das Deutsche Reich. Beide Reiche beteiligten sich mit Waffen am Ersten Weltkrieg. Und beide haben diesen Ersten Weltkrieg ja quasi mit verloren. Und die Reiche zerfielen. Das ist in der DNA dieser beiden Völker mit drin. Es gab Militärhilfe von Moltke an die Türkei. Und ja, das hat man also in den Knochen, dass man diesen Krieg verloren hat. Und das hat auf beiden Seiten so ein bisschen den Nationalstolz angegriffen. Dann gab es eine große Welle von sogenannten Gastarbeitern, die nach Deutschland kamen. Und das Wort an sich ist ja schon, glaube ich, eine Merkwürdigkeit und gibt es, glaube ich, nur so in Deutschland einen Gast, der zum Arbeiten kommt. Also ein Gastarbeiter. Und das zeigt auch so ein bisschen das Verständnis der Deutschen gegenüber diesen Türken, die dann kamen. Das waren Gäste, die sollten arbeiten, 2, 3, 4, vielleicht 5 Jahre. Und dann sollten die wieder zurückgehen in die Türkei. Aber wir alle wissen natürlich, dass es so nicht gekommen ist, sondern die sind hier geblieben, die haben Familien gegründet und sind bereits in der 3. oder 4. Generation da. Aber sie sind irgendwo Gastarbeiter geblieben. Das hat nicht nur damit zu tun, dass man sagt, ja, die wollten sich nicht integrieren. Wir wollten auch nicht, also wir, die Regierungen, wollten auch nicht, dass sich diese Bürger bei uns integrieren. Was man auch daran erkennen kann, dass sie zwar ihre Steuern hier bezahlen dürfen, aber es gibt immer noch 1,4 Millionen Türken, die sind in Deutschland nicht wahlberechtigt. Und das schlägt natürlich auf das Gemüt der Türken und deswegen wenden sie sich einem Erdogan zu, der sagt, eure Stimme ist bei uns in der Türkei natürlich willkommen. Und da sind wir auch schon bei einem Hauptthema in dieser Sendung. Was passiert eigentlich im Moment mit der Türkei und Deutschland? Warum geht Erdogan in Europa und auch in Deutschland eigentlich auf Wahlkampftour und warum ist das nicht gern gesehen? Die Türkei ist ein NATO-Land. Das hat Erdogan begriffen, weil die Türkei ist länger in der NATO als die BRD. Die Türkei ist 1952 in die NATO eingetreten, Deutschland erst 1955. Und die Türkei ist ein Brückenkopf. Es gibt gemeinsame Grenzen. Mit Syrien, kommen wir noch drauf, mit dem Iran und auch mit Russland. Das heißt, die Türkei ist elementar wichtig für die Amerikaner und von daher weiß Erdogan eben auch, dass er dieses Ass insofern besser spielen kann, weil das Verhältnis zwischen Deutschland und Amerika ja im Moment ein bisschen angespannt ist. Das heißt, Erdogan ist kein Idiot, ist ein schlauer Mensch, der sagt sich, okay, wie spiele ich die Karte diesmal so, dass ich als Gewinner aussteige und nicht nur als Fußabtreter mich sehen muss, weil so fühlen sich inzwischen sehr viele Türken. Spätestens seit Angela Merkel ja bei der Frage, soll die Türkei in die Europäische Union hinein, gesagt hat, ja, wir sind dafür eine privilegierte Partnerschaft. Das klingt nett und freundlich. Was soll das eigentlich heißen? So haben es die Türken zumindest verstanden. Privilegierte Partnerschaft heißt, ihr, die Türken, ihr seid uns nicht gut genug. Ja, das heißt es. Eure Gastarbeiter können gerne kommen, wählen sollen die hier nicht, die sollen hier schuften und so weiter. Wir mögen das Land auch ganz gerne, um an Bodenschätze zu kommen, wie damals über den Ersten Weltkrieg, ja, praktisch in diese Richtung zu gehen, einen Fuß in den Middle East zu haben. Wir machen auch gerne bei euch Urlaub, aber sonst seid ihr eher so Schmuddelkinder. Und nach so vielen Generationen einer solchen Behandlung haben die Türken die Faxen dicke und wenden sich einem starken Mann zu. In der Türkei, wie gesagt, am 16. April eine Verfassungsreform. Was bedeutet das? Erdogan möchte ganz gerne die Macht haben in seinem Land, die der amerikanische Präsident in seinem Land hat. Er möchte also mehr Macht haben und er verspricht den Türken generell dafür mehr Sicherheit. Auch in der Türkei, genau wie bei uns, wird immer von Terrorismus gesprochen, überall ist Terrorismus. Und ja, die Kurden und ihre Partei sind damit für verantwortlich, das sagt jedenfalls Erdogan. Und wenn man ihn wählt, ihn mit mehr Macht ausstattet, dann wird dieses Problem vom Tisch sein. Viele Türken glauben das und sagen, das ist eine gute Idee, aber sogar Menschen, die Fans sind von Erdogan, die AKP-Mitglieder sind, ich glaube, es sind 35%, sagen, ich weiß nicht, ob wir diesem Mann diese Macht geben sollten, weil die könnte er missbrauchen, weil wir wissen ja, Macht korrumpiert und absolute Macht korrumpiert absolut. Und wenn man sich anschaut, wie Erdogan und die Türkei im Moment mit Journalisten umgeht, die nicht das berichten und so freundlich über Erdogan berichten, wie der es sich gerne wünscht, dann landet man ja relativ schnell im Gefängnis. Und das ist generell, ich sage es als Pressevertreter, absolut nicht in Ordnung. Also es gibt Länder, wo es mehr Pressefreiheit gibt. Also nochmal, dass Erdogan im Moment durch Europa fährt und seine Minister durch Europa schickt, um ja, Wahlkampf zu machen, hat damit zu tun, dass er diese Verfassungsreform am 16. April in seinem Land nur gewinnen kann, wenn er 51% der Stimmen bekommt. Und weil im eigenen Land das nicht ganz sicher ist, ob das reicht, braucht er jeden Türken im Ausland, der wahlberechtigt ist, damit der ihm diese Stimme gibt. Deswegen ist dieses ganze Verfahren auch so emotional belastet, weil für Erdogan geht es in der Türkei um mehr als für Herrn Schulz. Wenn er dann kein Bundeskanzler wird, dann macht er eben das, was er vorher auch gemacht hat. Aber ein Erdogan ist ein anderer Mensch, ist eine andere Kultur, der würde sein Gesicht verlieren. Da geht es quasi um alles oder nichts. Und von daher sind die Türken auch wahnsinnig aufgeregt, wenn man sagt zum Beispiel, ja, Minister dürfen nicht einfach einreisen, weil Wahlkampf von ausländischen Politikern im europäischen Ausland, das sei absolut nicht in Ordnung. Wenn man das so formuliert, dann sollte man sich die Frage stellen, ob man das in Deutschland vor allem konsequent durchgezogen hat. Und das ist absolut nicht der Fall. Der ein oder andere wird sich vielleicht noch erinnern, 2008, Barack Obama, noch kein Präsident, macht Wahlkampf am der Siegessäule in Berlin. Hier ein ganz kurzer Ausschnitt.
I come to Berlin, as so many of my countrymen have come before. Although tonight I speak to you not as a candidate for president, but as a citizen. A proud citizen of the United States and a fellow citizen of the world.
Wir sehen also, so genau nimmt es Deutschland nicht, wenn es darum geht, keinen Wahlkampf in Deutschland vor einem ausländischen Politiker. Barack Obama hat das getan. Man könnte vielleicht dem Herrn Erdogan folgenden Tipp geben. Warum macht er diese Politik ja in Hinterzimmern? Vielleicht soll er sich ganz offiziell an der Siegessäule anmelden und sagen, er möchte gerne dort sprechen. Dann könnte damit argumentieren, der Obama, der durfte das auch und der war damals noch gar kein Präsident. Ist jetzt nur so ein Tipp. Dass die Pressefreiheit in der Türkei nicht zum Besten steht, ich glaube, das ist allgemein bekannt. Es gibt sehr viele Journalisten, so behauptet jedenfalls Reporter ohne Grenzen, die in der Türkei für ihre Tätigkeit als Reporter und als Journalisten hinter Gittern sitzen. Eine Meldung aus dem Handelsblatt vom 28.02. Da heißt es, die lästigen Journalisten, und Reporter ohne Grenzen spricht dort von über 150 Journalisten, die eben für ihre Arbeit im Gefängnis sitzen, nicht für über Rot fahren, sondern für das, was sie eben tun, kritisch berichten über diese Regierung. Die Zahl lasse ich mal so im Raum stehen, aber man muss eben auch sagen, 150 Journalisten in der Türkei. Die Türkei ist ein NATO-Land. Das heißt, diese Journalisten sitzen bei uns, ja, bei unserem Partner, bei unserem NATO-Partner eben hinter Gittern. Und die Frage, die sich jetzt jeder selber beantworten kann, wie kann es sein, dass ein solches Land dann eben in der NATO ist? Weil man eben auch hier als NATO Prioritäten setzt. Was ist einem wichtiger? Die Pressefreiheit oder aber die Türkei als ein ganz wichtiger strategischer Brückenkopf, ja, mit einer Grenze zu Russland, Syrien und dem Iran? Politik ist kompliziert, aber sie ist immer verlogen. Wenn man sich über die fehlende und mangelnde Pressefreiheit in der Türkei aufregt, zu Recht, dann darf man nicht vergessen, dass die Türkei sich möglicherweise ein Beispiel an den Vereinigten Staaten nimmt. Ich möchte hier eine Schlagzeile vom 17.01.2017 aus dem Freitag, also dem Freitag von Augstein, zitieren. Dort konnte man lesen, Obamas Krieg gegen Whistleblower. Barack Obama hat ja wie kein anderer Präsident vor ihm nicht nur den Friedensnobelpreis besessen, sondern während der gesamten Amtszeit Krieg geführt. Und er hat es geschafft, ja mehr Whistleblower und Journalisten hinter Gitter zu bringen und zu jagen als alle amerikanischen Präsidenten vor ihm zusammen. Das muss man sich mal auf der Kleinhirnrinde zergehen lassen. Und ich zitiere hier die Washington Post, die schreibt, die Regierung Obama sei die verschlossenste und heimlich touristische Regierung in der Geschichte. Sie sind ja damals mit einem völlig anderen Credo angetreten. Sie wollen so transparent sein. Was wollte die Regierung Obama eben nicht? Sie wollte keine Zeugen, wenn das Militär im benachbarten Ausland, ich spreche vom Irak zum Beispiel, anfängt, auf Zivilisten und mögliche Journalisten zu schießen, denn militärische Operationen wünschen keine Zeugen. Wir schalten rein in ein Video, was viele von euch natürlich kennen. Es ist ist millionenfach geklickt worden. Es heißt Collateral Murder. Ein kurzer Ausschnitt, bitteschön.
Come on. Claire. Claire.
Auch so kann Pressefreiheit aussehen. Erst schießen, dann fragen. Und solche Bilder sollen natürlich nicht bei den Medien landen. Ist aber dann doch passiert. Und das wollte Barack Obama für die Zukunft verhindern. Deswegen sein Credo. Und da zitiere ich Dennis Blair, den ersten Direktor der Nationalen Nachrichtendienste. Er sagte, es ist gut, hin und wieder einen Admiral zu hängen als Exempel für die anderen. Es ging darum, bei Whistleblowern ein Klima der Angst zu schüren, damit die sich nicht mehr aus der Ecke wagen. Wie gesagt, man kann über die Türkei sprechen, das soll man auch, das darf man auch, aber man darf nicht vergessen, dass sich vielleicht Erdogan, was Pressefreiheit angeht, an den Vereinigten Staaten orientieren. Dass es bei der Türkei um weit mehr geht als das merkwürdige Gehabe von Erdogan und seinen Wunsch, Wahlkampf im europäischen Ausland zu machen, das haben wir ja in dieser Sendung schon angekündigt. Und jetzt kommt ein weiterer Faktor dazu, und zwar konnte man lesen in der FAZ am 11. März im türkischen Glashaus. Hier liest man, der türkische Präsident misst mit zweierlei Maß, während Erdogan angeblich Nazi-Praktiken in Deutschland geißelt. Man hat ja die türkischen Regierungsvertreter ausgeladen, hieß es ja, wie früher Faschisten, bietet er sich dem russischen Präsidenten an. Da sehen wir eben auch einen weiteren Faktor. Wir erinnern uns, es gab hier einen militärischen Zwischenfall zwischen der Türkei und Russland. Es wurde ein russischer Jet abgeschossen von der Türkei. Man dachte, jetzt knallt's, riecht, haben wir noch jemanden, der gegen Putin ist. Aber dieses Verhältnis hat sich wieder eingerenkt und das passt offensichtlich einigen nicht. Auch das spielt hinein bei der Beurteilung der Türken in den deutschen Medien. Anbietern. Wenn Erdogan sich anbietet, was macht dann der deutsche Außenminister? Ich denke, dieses Bild spricht eine deutliche Sprache. Man muss es jetzt nicht Anbieter nennen, sondern der deutsche Außenminister Gabriel besucht Russland, einen Nachbarn, und versucht mit der Russischen Föderation ein freundschaftliches Verhältnis aufzubauen, was ja eigentlich okay ist. Nicht nur eigentlich. Beim Besuch von Gabriel, dem neuen Außenminister in Russland, Moskau, Putin, sagte Putin Folgendes, das konnte man so im Spiegel lesen. Unsere gemeinsame Aufgabe besteht darin, die Beziehungen vollständig zu normalisieren und Schwierigkeiten zu überwinden, auf die wir stoßen. Finde ich auch. Wenn man Schwierigkeiten hat als Land, als Politiker, sollte man die normalisieren und Schwierigkeiten sollte man überwinden. Das geht am besten, indem man Verständnis füreinander hat, indem man sich zuhört. Das ist ganz, ganz wichtig. Und wenn der Herr Gabriel das jetzt macht, ist er ein guter Außenminister. Es gab vorher aber einen Zwischenstopp und da war er in Warschau und da hat Gabriel Folgendes gesagt. Er verteidigt nämlich, dass 4000 Soldaten an der NATO-Ostflanke stationiert sind. Er sagte, wenn wir uns ansehen, welche gewaltige Militärmaschine dem gegenübersteht, kann man nicht davon sprechen, dass die NATO eine Aufrüstung begonnen hat. Spiegel schreibt dazu, doch die sehen ihr Land wiederum von der NATO umzingelt, also die Russen. Die Frage, die im Raum steht, irrt sich der Spiegel oder irrt sich Putin? Hat die NATO angefangen, sich auszudehnen und Russland zu umzingeln? Ja oder nein? Und ich denke, da lassen wir jemanden zu Wort kommen, der sich intensiv mit diesem Thema beschäftigt hat, nämlich Dr. Daniele Ganser, der Historiker, und der hat in Berlin dazu unter anderem einen Vortrag gehalten. Bitte schön.
Man muss den Russen dankbar sein, dass sie damals ihre Truppen abgezogen haben, ohne einen Schuss zu feuern. Das ist einfach vergessen gegangen. Das ist jetzt 25 Jahre her. Wir sind hier in Berlin. Es ist genau 70 Jahre seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Und das sind natürlich Dinge, die mich als Historiker bewegen. Ich sage, wie kann es denn sein, dass jetzt in den NATO-Ländern die Russen für alles Böse und Üble verantwortlich gemacht haben, obschon sie doch ermöglicht haben, dass damals Deutschland wiedervereinigt werden konnte, ohne dass jemand getötet wurde. Sie haben zugesagt, dass die DDR von russischen Truppen befreit werden kann. Gorbatschow hat gesagt, wir ziehen die zurück. Aber er hat gesagt, wir möchten nicht, dass die NATO sich weiter ausdehnt. Und die Amerikaner haben das damals versprochen. Der Fehler der Russen war, dass sie das nicht schriftlich haben. Ja, das ist ein grober Fehler. Ich weiß auch nicht, was sie sich überlegt haben. Aber eine solche Aussage will ich unbedingt das nächste Mal schriftlich einholen. Weil dann könnten die Russen jetzt dieses Dokument vorlegen. Können sie nicht. Aber es gibt halt immer wieder diese Aussage, dass man das versprochen hat. Natürlich haben die Amerikaner danach dieses Versprechen gebrochen. Sie haben, die Polen kamen in die NATO rein, Estland, Lettland, Litauen, Tschechei, Slowakei, Ungarn, Rumänien, Bulgarien, Albanien, Kroatien. Türkei war schon zuvor in der NATO. Aber Sie sehen, die NATO ist nach Osten gegangen. Darüber gibt es in der historischen Forschung überhaupt keinen Zweifel. Und was man jetzt tun möchte, man hätte gern noch dieses Stücklein, und das ist eben die Ukraine, weil dann ist man noch näher an Moskau. Das ist meiner Meinung nach die Strategie der NATO. Ich sage immer, wenn Napoleon von hier gestartet wäre, hätte er einen kürzeren Weg gehabt.
Ganz recht, er hätte einen kürzeren Weg gehabt und er hätte vielleicht Moskau auch eingenommen und dort gesiegt. Das haben die Russen nicht vergessen. Die Russen haben mit Europa sehr unangenehme Erfahrungen gemacht, nicht nur Napoleon, auch Adolf Hitler. Von daher reagieren sie natürlich allergisch, wenn die NATO sich bis an die russische Grenze heranschiebt. Umgedreht gäbe es noch den Warschauer Pakt und der hätte sich inzwischen über ganz Europa ausgedehnt und würde jetzt daran denken, vielleicht den Sprung über den großen Teich zu machen, um ja Mexiko mit einzunehmen. Ich glaube, auch dann würden die Amerikaner sagen, das kommt überhaupt nicht in Frage. Das ist einfach Geopolitik und das ist einfach, das bedroht die nationale Sicherheit, von der die Amerikaner ja ständig reden. Wir machen einen Schwenk zum intellektuellen Blatt der Springerpresse der Welt. Dort konnte man am 10.3. folgende Schlagzeile lesen. Warum Merkel die Eskalation gegen Erdogan meidet. Wir bleiben bei der Türkei, wir bleiben bei dem Brückenkopf Türkei. Und dass sie den meide, diesen Konflikt mit Türkei, es gibt dafür einen triftigen Grund und der hat damit zu tun, nämlich wir schaffen das. Wenn sie von wir schaffen das spricht, meint sie vor allem die Türkei, denn die Flüchtlinge, die aus amerikanischen Kriegsgebieten nach Europa wollen, unter anderem nach Deutschland, also aus Syrien, ja, aus dem Irak, aus Afghanistan und Libyen, die würden hier für ein politisches Klima sorgen, gerade 2017, dass die Möglichkeit besteht, dass die AfD an der CDU vorbeizieht. Das kann nicht im Sinne von Angela Merkel sein, die hat schon genug Stress mit Herrn Schulz. Deswegen sollen die in der Türkei bleiben. Deswegen ist die Türkei ganz, ganz wichtig. Sie kann es sich also nicht erlauben, gegen Erdogan einen Kollisionskurs zu fahren. Sie kann auch nicht ganz offen die mangelnde Pressefreiheit in der Türkei ansprechen. Sie formuliert also um den heißen Brei, das kann sie besonders gut. Ich lese mal vor, was Angela Merkel in der Welt gesagt hat. So unzumutbar manches ist, unsere außen-, sicherheits- und geopolitischen Interessen kann es nicht sein, dass die Türkei, immerhin ein NATO-Partner, länger in der NATO als Deutschland, sich noch weiter von uns entfernt. Es lohnt sich also von unserer Seite, sich nach Kräften für die deutsch-türkischen Beziehungen einzusetzen, auf der Basis unserer Werte, unserer Vorstellungen und in aller Klarheit. Wie gesagt, sie möchte, dass die Flüchtlinge hübsch in der Türkei bleiben, damit sie hier einen relativ ruhigen Wahlkampf führen kann. Denn dass Angela Merkel diesen Wahlkampf gewinnt, ich glaube, das ist sehr, sehr wahrscheinlich. Und diese Suppe könnte ihr versalzen werden, wenn die Flüchtlinge nach Deutschland kommen. Nur drückt sie es eben anders aus. Das ist Angela Merkel. Europa ist durch die Flüchtlingsfrage erpressbar geworden. Das wissen alle Länder, in denen im Moment gewählt wird. Und Erdogan weiß das auch. Deutschland weiß das, aber auch die Niederlande sind davon betroffen. Denn wenn diese Sendung in die Pipelines gepumpt wird, hat man bereits in den Niederlanden gewählt. In der Welt konnte ich lesen, türkischer Europaminister stellt Teil des Flüchtlingsdeals in Frage. Wir sehen also, die wissen ganz genau, welches Ass sie auf der Hand haben und spielen das. Und in der FAZ vom 13. konnte man lesen, politischer Schlagabtausch im niederländischen TV. Der aktuelle Premierminister Mark Rutte war im TV Duell gegen Geert Wilders, also den Geert Wilders. Und Geert Wilders sagt, man ist viel zu soft mit der Türkei, man muss den Diplomaten und alle übrigens ausweisen. Und er sagt, wenn ihr die Niederlande für euch zurückgewinnen wollt, dann verjagt diesen Mann und wählt mich ins Amt des Ministerpräsidenten. Wir schalten mal kurz rein in diesen TV-Auftritt mit Geert Wilders und dem amtierenden Ministerpräsidenten Rutte.
Wer profitiert bei der Wahl am Mittwoch von der Eskalation des Streits über Auftritte türkischer Politiker? Der islamfeindliche Populist Geert Wilders oder doch der liberal-konservative Ministerpräsident Mark Rutte? Beide standen sich am Montagabend im niederländischen Fernsehen in einem TV-Duell gegenüber. Einer Umfrage zufolge steht eine breite Mehrheit der Niederländer zwar hinter Ruttes hartem Türkei-Kurs. Dieselbe Umfrage gibt jedoch keine klare Antwort, ob sich die aufgeheizte Stimmung für den seit 2010 amtierenden Rutte auch in Stimmen auszahlen wird.
Abschließend zur Situation in den Niederlanden. Die Parteienlandschaft ist dort deutlich komplexer, überhaupt nicht übersichtlich. Es gibt 28 Parteien, die zur Wahl antreten. 13 davon haben die Chance, ins Parlament zu gehen. Außerdem ist es ja eine Monarchie, das heißt, der aktuelle König muss ja jedes Gesetz noch unterschreiben, damit es gültig wird. Der Streit zwischen den Niederlanden und der Türkei eskaliert ebenfalls, weil die Türken wollen natürlich auch, oder Erdogan will eben auch, jede türkische Stimme in den Niederlanden für sich gewinnen, für sein Referendum. Und das wollen aber die Niederländer nicht. Und deswegen haben sie unter anderem den türkischen Außenminister des Landes verwiesen. Und die türkische Familienministerin und Sozialministerin, die aus Düsseldorf kam und nach Rotterdam wollte, um dort das Konsulat zu besuchen, hat man auch nicht reingelassen und hat sie zurückgeschickt. Im Gegenzug haben die Türken jetzt, dass in Ankara ja die Niederländer ausländische Botschaft abgesperrt. Wir sehen, das Ganze eskaliert und das ist auch ein Zeichen der Türken an die Türken im Ausland und auch an die Türken nach innen, dass man sagt, guck mal, was die mit uns machen. Das würden die niemals tun mit einem amerikanischen Politiker, das würden sie auch niemals tun mit einem französischen Politiker, einem britischen Politiker, einem israelischen Politiker, aber mit uns Türken können sie das einfach machen. Ja, das ist ein Zeichen. Und da ist was dran. Wir behandeln die Türken in Europa anders, nicht auf Augenhöhe. Und das alles schwelt seit dem Ersten Weltkrieg. Und das muss man verstehen, da steckt deutlich mehr dahinter, als dass Erdogan nur ein verrückter Vogel ist. Und immer noch geht es um die Türkei, denn die Türkei ist Teil von Middle East und solange es dort Öl gibt, wird uns die Türkei beschäftigen. Bei KenFM haben wir über die Türkei immer wieder berichtet, unter anderem Uli Gellermann. Er schrieb am 27. Januar auf unserer Seite, Gefährder Erdogan, macht aber darauf aufmerksam, immerhin leben in Deutschland etwa 1,4 Millionen wahlberechtigte Türken. Viele von ihnen sind angenehme Nachbarn und Kollegen, aber nicht wenige sind nach Jahrzehnten deutscher Desintegrationspolitik auf der Suche nach einer starken Hand, die sie ergreifen können. Diese Hand bietet scheinbar Erdogan. Damit kommen wir wieder zurück zum Anfang dieser Sendung. Diese Menschen fühlen sich in ihrem Stolz verletzt. Das muss man wahrnehmen und das muss man ja begreifen. Und wenn man das verstanden hat, dann kann man mit diesen Menschen auch anders umgehen, dass man sie vielleicht mal auf Augenhöhe behandelt. Und das tun wir nicht. Am 24.02. konnte man in der Welt Folgendes lesen, kann Merkel den Besuch von Erdogan in Deutschland stoppen? Natürlich könnte das Angela Merkel, aber mit Hintergrund Flüchtlingspolitik wäre das natürlich politischer Selbstmord. Das weiß auch der Vorzeigetürke in Deutschland, Cem Özdemir, Mitglied der Atlantikbrücke, den ich neulich vor der russischen Botschaft traf. Aber er sagt eben, es ist eine klare Sprache notwendig gegenüber Erdogan, denn der versteht kein Kuscheln. Und interessant ist, in einem Interview mit der Welt weist er darauf hin, dass die Türkei hier in Deutschland ein Spitzelnetzwerk aufbaut, also angeblich, und das müsste man zerschlagen. Dazu habe ich auch gleich was zu sagen. Aber erstmal Cem Özdemir und sein Hinweis, Türkei, Spitzelnetzwerk Deutschland. Bitteschön.
Ich erwarte auch, dass angesichts der Nachrichten, dass Erdogan in Deutschland ein Spitzelnetzwerk aufbaut, dass es auch da eine klare Ansage gibt, dass dieses Spitzelnetzwerk zerschlagen gehört.
Ich weiß nicht, ob die Türkei ein Spitzelnetzwerk in Deutschland aufbauen. Wenn dem so sei, gehört es natürlich zerschlagen. Was ich aber weiß, ist, dass es ein Spitzelnetzwerk von der NSA in Deutschland gibt. Und ich habe Cem Özdemir, den ich vor der russischen Botschaft traf, dazu noch nie irgendetwas sagen hören. Von daher ist dieser Mann einfach überhaupt nicht glaubwürdig. Dass er nicht kritisiert, hat damit zu tun, dass er Mitglied der Atlantikbrücke ist. Er ist also ein Olivgrüner. Zum Thema Spitzel. Wann ist jemand ein Spitzel? Wann ist er ein Whistleblower? Wann ist er ein Held? Das kommt ganz darauf an. Ich möchte hier ein Zitat von Herrn Gauck, dem scheidenden Bundespräsidenten, also dem Ex-Bundespräsidenten, mal bringen. Der hat sich zu Stauffenberg geäußert und der hat sich auch zu Snowden geäußert. Ich lese das mal vor. Gauck sagte zu Stauffenberg Folgendes. Der 20. Juli, also Attentat auf Hitler, erinnert uns an das, was wir leben sollten. Mutig zu unseren Werten stehen. Dazu gehört, dass wir uns nicht mitschuldig machen, wenn anderen Unrecht geschieht. Das ist eine schöne Einstellung. Und was sagt er zu Snowden, der ja noch lebt, während Stauffenberg ja schon tot ist? Für puren Verrat oder für die Überschreitung von Verpflichtungen, die man selber eingegangen ist, die man aber mit seiner Unterschrift besiegelt hat, dafür habe ich kein Verständnis. Und damit komme ich zurück zum Anfang der Sendung, um was es wirklich geht bei der Türkei, warum wir nicht offen sprechen können. Die Türkei ist im geopolitischen Schach zu wichtig als Brückenkopf der NATO gegenüber Russland, gegenüber dem Iran, gegenüber Syrien. Eine Meldung vom 16. September 2016 von NTV. Überschrift: US-Spezialkräfte helfen Türkei in Syrien. Das wissen wir schon. Da steht aber Folgendes. In Syrien bekämpfen die USA und die Türkei den IS. Aber haben sie auch unterschiedliche Interessen? Ja. So unterstützen die USA kurdische Kämpfer, die wiederum die Türkei bekämpft. Wir sehen also, es ist eine derart komplexe Gemengelage, aus der sich verrückteste Spins ergeben können, dass wir mit dieser Türkei ja, leben müssen, weil wir müssen uns hier als NATO-Partner die Frage stellen, was ist uns wichtiger? Stabilität in der Region, also das weitere Zerschlagen des Mittleren Ostens, also das Aufdröseln zwischen Sunniten und Schiiten oder aber die Pressefreiheit in der Türkei. Und diese Frage kann sich jeder selber beantworten. Machen wir ein weiteres Fass auf, was die Türkei betrifft und den Mittleren Osten. Israel, interessant, schlägt den gemäßigten Golfstaaten und den Partnern, damit auch der Türkei, Folgendes vor. Ich zitiere hier Avigdor Lieberman. Es ist Zeit, öffentlich ein formelles Bündnis zu bilden, eine Koalition aller gemäßigten Kräfte, die reden hier von Saudi-Arabien, im Nahen Osten gegen den Terror. Und es gibt auch einen gemeinsamen Feind und das ist der Iran. Das sagt hier ganz klar Israel schlägt also eine Allianz gegen den Iran vor. Und das Problem, was der Iran hat, ist nicht, dass er eine Atombombe besitzt, sondern dass er eben keine besitzt, dass er sich daran hält, an das Atomabkommen. Das bedeutet, dass jeder Staat, der keine Atomwaffe besitzt, erkennen kann, dass es ihm nichts nützt, wenn er sich an Deals hält, sondern im Gegenteil, dass er dann ein schneller Übernahmekandidat ist. Und von daher tickt auch hier eine Bombe. Und auch dort spielt die Türkei eben eine Rolle. Ohne die Türkei geht das alles eben nicht. Und wenn die Türkei sich zusammenschließt mit Russland und vielleicht zukünftig mit dem Iran, dann geht diese ganze Rechnung nicht auf. Und im Mittleren Osten geht ja so einige Rechnungen nicht auf. Und das steckt alles in diesem Pulverfass. Und wohin die Reise geht, kann im Moment niemand sagen. Nur eins ist sicher. Wir haben hier eine Pulverladung und wir haben hier verschiedene Zündfunken. Dass ein Krieg gegen den Iran wahrscheinlicher wird, auch unter Donald Trump, ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Das schrieb auch Mehdi Hassan auf The Intercept. Mehdi Hassan kennen wir ja, hat eine eigene Sendung auch auf Al Jazeera. Und im Spiegel konnte man am 3.2.2017 Folgendes lesen. USA verhängen neue Sanktionen gegen den Iran. Bei neue musste ich herzlich lachen, weil es gab ja mal alte, bis der Iran sein Atomprogramm aufgibt. Das hat er jetzt getan, jetzt kommen neue. Warum denn eigentlich? Weil der Iran ein Eigenleben führt, der hat einen eigenen nationalen Stolz, der möchte sich nicht unterordnen, der möchte nicht nach der Pfeife der Amerikaner tanzen und von daher muss ein Kriegsgrund her. Schauen wir doch mal in dieses Abkommen, ja, an das sich der Iran hält. Es gab dort eine Meldung in der Tagesschau und da stand eben Folgendes drin, am 14.07.2015, ja, Überschrift, es ist amtlich, der Atomstreit mit dem Iran ist beendet, ein verbindlicher Vertrag ist unterschrieben. Doch was steht drin in dem 100-seitigen Papier? Es ging ja um Zentrifugen, 19.000 hatte der Iran, auf 6.000 sollte verringert werden, ist inzwischen geschehen. Die Höchstgrenze der Anreicherung von Uran beträgt 3,6,7%, man braucht 90%, um eine Bombe zu bauen und 12.000 Kilogramm von waffenfähigem Uran sollten auf 300 Kilogramm reduziert werden. All das hat der Iran getan. Trotzdem macht Israel massiv Stimmung gegen Iran. Interessant ist, dass Israel selber nie den Atomwaffensperrvertrag unterschrieben hat, also weiterhin Atomwaffen vertreiben können und verschenken können, an wen sie auch immer wollen. Und es hat auch nie irgendein Kontrolleur der IAEA Israel betreten, um dort die Atomanlagen zu inspizieren. Wir sehen also, es gibt ein strategisches Interesse, den Iran in einen Krieg zu führen. Dieses Interesse hat Israel, dieses Interesse hat eben auch die USA. Und warum? Es hat unter anderem damit zu tun, dass die Iraner ihr Öl nicht gegen Dollar verkaufen, sondern gegen andere Währungen handeln. Das machen sie zusammen eben auch mit Russland. Und da sehen wir, das gefährdet wiederum den Dollar. Eine weitere Komponente, die dazukommt. Auch das spielt mit, wenn wir über die Türkei reden. Die Presse ist das Immunsystem der Demokratie und wo die Presse behindert wird, da steht es auch um die Demokratie nicht besonders gut. Da hat die Türkei Defizite, das ist völlig klar, aber ich glaube, dass wir uns hier in Deutschland nicht wirklich ausruhen können, denn auch in Deutschland hat man Probleme mit freien Fotografen, freien Reportern, freien Schriftstellern und die kann man auch angehen. Auf den unterschiedlichsten Methoden kann man da zurückgreifen, zum Beispiel durch Razzien. Oder indem man eben freie Portale ökonomisch untergräbt oder indem man diffamiert, freie Geister diffamiert. Ich möchte diese drei Beispiele kurz unterfüttern. Eine Meldung vom 9.2.2013 vom Deutschlandfunk. Überschrift, wo endet die Pressefreiheit? Sie scheint also zu enden. Es geht um eine Razzia, die man bei Thomas Rastloff durchgeführt hat, ein internationaler Fotograf. Er war einer von 8 Fotografen, da ist die Polizei gekommen, hat einfach die Wohnung gestürmt und hat alles mitgenommen, was nicht nied- und nagelfest war. Also Festplatten, Fotoapparate, Bildmaterial, alles wurde konfisziert und dann hat sich die Staatsanwaltschaft später hingestellt und hat gesagt, ja, wir haben diese Leute als Szenefotografen eingeschätzt, die jetzt nicht zwingend als Journalisten zu diesem Zeitpunkt tätig waren. In Deutschland. Ein weiterer Fall ist aktuell Nuoviso. Dieses Portal muss ich euch nicht erkennen, gibt es schon länger als KenFM, unabhängige Journalisten. Und denen wurde jetzt von YouTube mitgeteilt, dass ihre Videos nicht werbefreundlich seien. Das heißt, die können mit ihren Videos keine Werbegelder mehr generieren, auf die aber angewiesen sind, ja, um arbeiten zu können. Und da schreiben sie auf ihrer eigenen Seite: Einen Teil unserer Kosten refinanzieren wir durch Werbeeinnahmen vor und während unserer Videos. Doch damit ist jetzt Schluss, denn YouTube teilt uns mit, dass unsere Videos nicht werbefreundlich seien, weil sie eben heikle Themen waren. Ich weise darauf hin, dass es wichtig ist, dass es Portale wie Nuoviso gibt. Viele Dinge sehen die anders als wir, aber das ist Teil der Pressefreiheit, das ist Teil der Vielfalt und ich möchte euch bitten, die genauso zu unterstützen, wie ihr das bei KenFM macht. Wir brauchen jeden Mitbewerber, wir brauchen Pressevielfalt. Und das dritte Beispiel betrifft Dr. Daniele Ganser und das, was man unter Manipulation versteht. Ich hole mal weiter aus. Angenommen, ihr werdet zum Essen eingeladen, ja, und ihr esst ganz freundlich und am Ende gibt es eine Flasche Wein und der Gastgeber nimmt diese Flasche Wein und zieht ihr euch über den Schädel. Und dann würde dir nachher gefragt, wie war denn das Essen? Da würde ich sagen, also der erste Teil war in Ordnung, aber das mit der Flasche hat das Ganze in ein merkwürdiges Licht gehäuft. Jetzt schneide ich genau an der Stelle, wo ihr das mit der Flasche Wein sagt, und dann nehme ich den ersten Teil und sage, das Essen war in Ordnung, aber das lasse ich weg. So etwas Ähnliches ist Dr. Daniele Ganser passiert. Er wurde nämlich porträtiert in der Sendung Einstein im Schweizer Fernsehen. Da ging es um Verschwörungstheorien. Da hat man ihn gefragt, BTC 7, 9-11, Sie haben da eine Sicht, hat er was so gesagt. Und dann stellte man davor und dahinter Berichte zum Thema Elvis lebt oder aber die Mondlandung hat nicht stattgefunden. Daraufhin hat er in sozialen Netzwerken geschrieben, den ersten Teil, das Interview mit ihm, fand er in Ordnung, aber der Kontext drumherum hat ihn in ein sehr, sehr merkwürdiges Licht gestellt und das fand er nicht in Ordnung. Und mit diesem Ausschnitt lud man dann Dr. Daniele Ganser in die Live-Sendung Arena ein und hat ihn gefragt, sagen Sie mal, Herr Ganser, Sie sind ja so ein Medienkritiker, wo ist Ihr Problem? Und dann bringt man eben diesen Satz. Sie haben doch geschrieben bei Einstein, ich zitiere mal, ich fand den Teil zu 9-11 und WTC7 fair und sachlich. Danke, aber er hat nicht Danke gesagt. Aber der Rest im Kontext, das hat man weggelassen. Das heißt, das Schweizer Fernsehen zeigt live, wie es manipuliert, indem es sich eine Mail schnappt und sie hinten abschneidet. Wir schauen mal eben rein.
Ich fand den Teil zu 9-11 und WTC7 fair und sachlich.
Aber
danke.
Jetzt haben Sie weggeschnitten, was ich nachher gesagt habe.
Nicht zu dem Beitrag. Nicht zu dem Beitrag von WTC7. Der Rest betrifft nicht WTC7.
Das ist genau, was Sie machen. Nein. Sie schneiden einen Teil weg. Ich habe nachher gesagt, der andere Teil ist unfair.
Nicht
und
der,
den
Sie betroffen hat. Nicht der, den Sie betroffen hat.
Das ist eine Riesenfrechheit. Jetzt sind Sie es live. Sie nehmen etwas und schneiden den anderen Teil weg. Wegen dem verlieren die Leute Vertrauen in die Medien.
Ich sage es jetzt noch genau einmal.
Ich kenne meine eigenen Mails.
Ich sage es jetzt noch genau einmal. Das Gespräch ab.
Aber Sie haben den Teil weggeschnitten. Das ist Ihr Problem bei den Medien.
Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, der Daniele Ganser erzählt etwas, das nicht korrekt ist. Der Satz, der da nicht zitiert ist, betrifft nicht den Beitrag.
Das Mail will ich Ihnen
betrifft
schicken.
Nicht den Beitrag,
das
wo er drin auftreten ist oder nicht auftreten ist,
was umgegangen ist.
Sie finden es auf unserer Website. Glaubt ihr es nicht?
Aber haben Sie es weggeschnitten oder nicht?
Sie finden es auf unserer Website. Glaubt ihr es nicht?
Das können wir jetzt nicht überprüfen. Genauso wenig vorher haben Sie mich unterbrochen wegen dieser Sendung.
Herr Zanetti, Herr Zanetti, darf ich ganz schnell Ihren Platz haben? Darf ich ganz schnell Ihren Platz
haben? Sie sind doch die Aufsichtsbehörde.
Daniele Ganser. Daniele Ganser.
Ja, wenn das Fernsehen das wegschneidet, ist das korrekt? Sie sind die Aufsichtsbehörde.
Daniele Ganser.
Darf man etwas wegschneiden und dann verzerrt darstellen? Dürfen wir das?
Daniele Ganser.
Das dürfen Sie nicht.
Eine Sekunde. Wir versuchen es noch einmal und dann machen wir weiter.
Aber
eine
Sie dürfen Sekunde. Es nicht wegschneiden und mich angreifen.
Lassen Sie mich ausreden. Lassen Sie mich ausreden.
Ja, ich reg mich natürlich auf.
In der Sendung ging es dann noch weiter heiß her. Das hat auch zu einem richtigen Rauschen im Schweizer Blätterwald geführt. Und man drohte den Herrn Ganser auch noch an, wenn er sich nicht beruhigt, dass man ihm das Mikrofon abdreht. Das alles bringt aber nichts, liebe etablierte Medien, denn wir haben Folgendes beobachtet. Als diese Sendung losging bei der Arena, hatte Dr. Daniele Ganser auf seiner Facebook-Seite 8.000 Follower. Und nach diesem Beitrag hatte er 22.000. Ihr habt also Werbung gemacht für Dr. Daniele Ganser. Das Prinzip, andere Meinungen zu ersticken oder zu manipulieren, funktioniert in Zeiten des Internets einfach nicht mehr. Darüber würde ich an eurer Stelle mal nachdenken. Die Erfahrung, die Dr. Daniele Ganser hier im Schweizer Fernsehen gemacht hat, die kennen wir bei KenFM natürlich, daher ja auch der Name Me, Myself and Media. Im Weiß-Magazin, das Lieblingsheft der Antideutschen, einem untergehenden Stern, konnte man am 3. Januar 2017 Folgendes lesen. Detlef D. Soest angeschaut, damit ihr es nicht tun müsst. Es geht um unsere Serie Boulevard. Und dort heißt es dann, Deutschlands Vorzeige-Verschwörungstheoretiker, also ich, trifft Detlef D. Soest, Deutschlands Vorzeige-Choreografen. Jepsen, sonst eher für Tiraden, Adolf Fidel Castro bekannt, bla bla bla. Liebes Weiß-Magazin, mich mit Fidel Castro zu vergleichen, ja, diesem legendären Anwalt und Führer Kubas, ist natürlich fantastisch, weil er war einer der wenigen, der es geschafft hat, vor den Türen Amerikas die CIA und die Chefetage zu überleben. Man hat über 600 Attentate auf ihn versucht zu verüben und es ist nicht gelungen. Also von daher, mich mit Fidel Castro zu vergleichen, danke. Aber es geht ja bei Boulevard vor allem um Marketing. Es geht darum, dass wir breitere Schichten erreichen, sich mit Politik zu beschäftigen. Und Detlef D. Soest hat immerhin 200.000 Klicks gezogen, aber habt ihr JP Performance gesehen? Über eine 500.000. Das hat auch damit zu tun, dass wir über den 11. September sprechen. Das ist ja das, was ihr nicht wollt. Ihr wollt, dass wir die offizielle Version glauben, aber niemand glaubt mehr die offizielle Version des 11. September. Auch JP Performance glaubt nicht an die offizielle Version des 11. September. Habt ihr das verpasst? Müsst ihr unbedingt mal schauen. Jetzt zum Beispiel.
Du bist geprägt worden durch Porsche, durch den 9-11 und 9-11 ist ja auch noch ein Datum 2001. Glaubst du an die offizielle Version?
Boah, jetzt gehen die Abonnentenzahlen nach unten.
Ähm,
Ich sage ganz klar, dass Personen das entschieden haben, die im eigenen Land leben.
Also das, was im Commission Report drin steht, das ist jetzt nicht die Bibel für dich, die Beweisschrift?
Ich denke, davon stimmt fast nichts. Mhm.
Wie gehst du mit diesem Gebäude WTC7 um?
Das musst du mal weg, ne? Schönes Grundstück.
Ja. Pressefreiheit beginnt vor allem bei der inneren Pressefreiheit. Es nützt dir gar nichts, wenn du bei einer Gazette oder einem Fernsehsender arbeitest, aber das, was du gerne ausdrücken möchtest, das, was du schreibst, gar nicht auf die Antenne, gar nicht ins Blatt bekommst, weil die Redaktion oder der Chefredakteur das zu verhindern wissen. Von daher beginnt die Pressefreiheit in den Häusern selber. Darauf hat hingewiesen Herr Schumann 2010 bei einer Preisverleihung. Er hat lange für den Spiegel gearbeitet und dann dort aufgehört, weil es gab sie dort eben nicht, die innere Pressefreiheit. Hier ist Herr Schumann.
Frau Leuthäuser-Schnarrenberger hat vorhin von der Verteidigung der Pressefreiheit geredet und dass man da was machen muss. Es gibt einen wichtigen Punkt der Pressefreiheit, die in Deutschland fast nie zur Sprache kommt, und zwar die innere Pressefreiheit in den Redaktionen. Die ist nämlich keineswegs überall gegeben. Ich habe das ja nun am eigenen Leib über viele Jahre beim Spiegel mitgemacht, aber ich weiß es auch aus anderen Redaktionen. Es ist nicht so, dass wenn der Redakteur oder der Reporter, der eine Sache recherchiert hat und etwas für richtig oder für falsch erkannt hat, dass das dann automatisch auch genau so im Blatt erscheint, sondern es kommt immer noch sehr häufig vor, dass Kollegen, die hervorragende Arbeit gemacht haben, die hervorragend schreiben und recherchieren, nicht das schreiben dürfen und können, was eigentlich der Wahrheit entspricht, sondern es wird zurechtgebogen, klein gemacht, zurechtgekürzt, wenn es den jeweiligen Gesinnungen, Absichten und Interessen ihrer Vorgesetzten nicht entspricht.
Mut hat ihren Preis. Das konnte jetzt Rainer Forster erfahren, den kennt ihr. Er ist ein Mann, der lange für die KAB gearbeitet hat, die katholische Arbeiterbewegung, und der KenFM unter anderem auch schon mal eingeladen hat, um gemeinsam mit ihm eine Sendung zu gestalten, KenFM Live. Er hat jetzt wiederholt für einen Film Werbung gemacht von Speer und Fiedler, nämlich Zensur. Das ist der zweite Film nach der dunklen Seite von Wikipedia und hat dafür gesorgt, dass dieser Film in Bayern in einem Kino zu sehen war. So weit, so gut. Denn wir wissen ja spätestens seit dem ersten Film, dass die Wikipedia kein unabhängiges Lexikon ist, sondern massiv manipuliert und über Menschen Unwahrheiten verbreitet, wenn die geopolitisch andere Ansichten haben, als es dem Imperium gefällt. Im zweiten Film Zensur konnte nachgewiesen werden, dass Wikipedia nur die Spitze des Eisberges ist, umstellt von einer Meinungsmaschine, die wie eine Sekte auf alles einschlägt, was von dieser Meinung eben abweicht. Herr Forster hat für diesen Film Werbung gemacht und wurde jetzt gefeuert. Da wurde dann auch für Werbung gemacht, dass er gefeuert wurde. Dafür wurde gefeiert. Das wurde gefeiert, zum anderen vom Freisinger Tagblatt. Man hat dann gesagt, ja, enttrennt sich, weil er ja auch auf dem rechtslastigen Medienportal KenFM aufgetreten ist. Also erstens ist er nicht aufgetreten und zweitens sind wir auch kein rechtslastiges Medienportal. Und er musste sich ja auch in der Vergangenheit schon rechtfertigen für seine Zusammenarbeit mit Dr. Den Leganza oder auch Ken Jebsen, das musste er nicht. Aber was wirklich dahinter steckt, wir haben ja mit Rainer Forster damals noch bei der KAB eine Sendung realisiert, die nannte sich KenFM Live. Und da traten dann Menschen auf, die für ihre Radikalität ja auch bekannt sind, wie Peter Gauweiler. Und mit dem sprachen wir dann in der Öffentlichkeit vor Publikum zum Beispiel über russische Sanktionen und wie er die eigentlich findet. Und das darf man in der Öffentlichkeit so natürlich nicht diskutieren. Und das ist der Grund, warum man diesen Mann jetzt rausgeschmissen hat. Hier ist Peter Gauweiler.
Herr Gauweiler, lassen Sie uns über ein Land reden, was ja zu Europa doch dazugehört. Dieses große Russland. Was halten Sie von den Sanktionen?
Ja, ich war letztes Jahr in Moskau und hatte die Gelegenheit, ein gutes Gespräch mit Michail Gorbatschow zu führen. Und wir haben uns logischerweise erinnert an den Flug von Strauß und wie alles losging und wie die große Wende war. Und Gorbatschow ist ja nicht im Verdacht, ein Putin-Versteher zu sein, sondern im Gegenteil, waren ja Gegenspieler in der russischen Politik. Aber er sagte nur einen Satz und ich sagte, warum tut ihr das? Und ich muss zugeben, ich war über die Einfachheit dieses Satzes doch beschämt. Ich halte diese Sanktionen für töricht bis zur Unerträglichkeit. Denn Man ist ja als Politiker Interessenvertreter, wenn man das ernst nimmt. Und muss die Interessen des eigenen Landes, von dem denn sonst, ja, klingt ein bisschen ungehobelt, ja, aber im Auge haben. Und wenn ich sehe, was da in den letzten 20 Jahren, 25 Jahren jetzt gerade mal bei uns in Bayern an Positivem aufgebaut worden ist, gerade in der Landwirtschaft, mit einem unmittelbaren Handel mit den osteuropäischen Ländern und mit Russland. Und wenn ich dann als einzige Reaktion sehe, ja, jetzt können wir das leider nicht mehr exportieren, jetzt essen wir selber Äpfel gegen Putin. Ja. Ich, du armer Mensch, wie kommen wir da überhaupt?
Das war ja noch von
grau, so was ernsthaft in der Öffentlichkeit zu vertreten.
Ja, ich möchte mich an dieser Stelle nochmal ganz herzlich und persönlich bei Rainer Forster bedanken, dass er trotzdem das Risiko eingegangen ist, für den Film Zensur Werbung zu machen und dass er als bekennender Katholik, als bekennender Christ gesagt hat, okay, man muss ja in der Stunde der Bewährung mutig sein und auch andere Stimmen zu Wort kommen lassen. Und wenn einem dann angedichtet sei, wird man sehr rechtspopulistisch, man sei radikal, man sei ein Verschwörungstheoretiker, dann ist das bedauerlich, aber da soll man sich nicht krumm machen, da soll man aufrecht gehen. Und das hat der Mann gemacht, das ist ein Vorbild. Es ist traurig und beschämend, dass die katholische Kirche solche Leute nicht aushält. Ich glaube, sie würden heute auch Jesus Christus nicht aushalten. Ich möchte noch einen Beitrag aus der Süddeutschen zitieren zu diesem Rausschmiss 13.02. Da wurde das auch gefeiert, begründet. Forster war im vergangenen Jahr in die Kritik geraten. Zu seinen Veranstaltungen, organisierten im Namen der KAB, waren sogenannte Verschwörungstheoretiker oder Rechtspopulisten als Redner eingeladen. Das ist eine Behauptung, denn welche Personen hier Verschwörungstheoretiker sein sollen, was das überhaupt ist und was Rechtspopulisten sind, das hat die Süddeutsche ja nicht gesagt, uns meinte sie nicht. Aber dass sie diese Wörter benutzt, Verschwörungstheoretiker und Rechtspopulisten, das hat einen Effekt, einen sogenannten Verklammerungseffekt. Und auf den weist jetzt Professor Mausfeld hin, denn wir alle, ich zitiere ihn, neigen zu einer Art Wortaberglauben. Diese Verklammerung von Wörtern hat einen Effekt, es soll eine Tabuzone errichtet werden um Personen und um Themen. Nur funktioniert das eben heute nicht mehr. Hier ist Mausfeld.
Was macht man mit diesen Begriffen? Nun, diese Begriffe haben eine ganz perfide Logik. Sie haben eine Verklammerungslogik. Man verklammert zwei Dinge, Kritik, die sich auf die Zentren der Macht richtet, verklammert man mit Themen, die geächtet sind, die als pathologisch gelten, die als extrem anrüchig gelten. Man verklammert zwei Dinge, um dann damit einen bestimmten Themenbereich zu einer No-Go-Area zu erklären. Man erklärt bestimmte Themen zu einem gedanklichen Sperrgebiet, weil man, und das sind natürlich alle Themen, die auf die Zentren der Macht zielen, werden dadurch blockiert, dass man bestimmte Themen mit anrüchigen Themen verklammert. Diese Begriffe wirken sozusagen wie eine Giftinfusion und sagen, dieses Thema, mit diesem Thema kann man sich nicht mehr beschäftigen, wegen dieser Verklammerung. Und wer sich damit beschäftigt, kann dies nur unter dem Preis medialer Ächtung machen. Das ist ein ganz toller Trick, Themen, die die Eliten als gefährlich ansehen, durch eine Verklammerungstechnik sozusagen zu immunisieren.
Das größere Ziel dahinter ist natürlich, euch da draußen einzuschüchtern. Man sagt zu euch mit so Stoppschildern, geht nicht in diese Ecke, da sind Informationen, die sind nicht geeignet für euch, lasst das bitte. Und unser Ratschlag ist, ihr sollt das machen, was ihr auch als Kinder schon immer getan habt. Wenn Eltern sagen, lasst das bitte, dass ihr es dann doch ausprobiert. Schaut euch den Film Die dunkle Seite der Wikipedia an, schaut euch den aktuellen Film Zensur an und bildet euch euer eigenes Bild. Und dann konfrontiert eure Nachbarn und Freunde mit diesem Film, damit möglichst viele Menschen diesen Film sehen. Der erste wurde von über 400.000 Leuten gesehen und der zweite vielleicht von 500.000. Dann sind wir in einer offenen Gesellschaft. Denn Leute, die das bekämpfen wollen, die diese freie Meinung bekämpfen wollen, sind keine Freunde der Demokratie. Es sind Feinde der Demokratie und die nehmen es mit jedem auf oder glauben es mit jedem aufnehmen zu können. Auch mit den Nachdenkseiten, dort wird ja ähnlich berichtet, also der Eintrag bei Wikipedia über die Nachdenkseiten ist ähnlich verzerrend und verleumderisch. Man konnte auf den Nachdenkseiten daher Folgendes lesen. Willkommen in Absurdistan, wie die Wikipedia sich selbst zerstört. Die Nachdenkseiten sind das Portal gegründet von Albrecht Müller, dem ehemaligen Kanzleramtschef. Hochseriös, gibt es seit über 10 Jahren, leisten ganz, ganz fantastische Arbeit, aber sie sprechen eben auch sehr kritisch über den Neoliberalismus, die NATO und so weiter. Und das alles will man bei Wikipedia natürlich nicht lesen, weil es stimmt. lese bei den Nachdenkseiten, glaubt man der Wikipedia-Seite über Albrecht Müller, gibt es zu den Nachdenkseiten offenbar nichts Wichtigeres zu berichten, als dass der umstrittene ehemalige Fokus-Mitarbeiter Boris Reitschuster eine Allianz zwischen den Nachdenkseiten und Ken Jebsen und KenFM vermutet. Also wenn er es vermutet, weiß er es nicht. Und selbst wenn es eine solche Allianz gäbe, es gibt sie gar nicht, was ist daran so schlecht? Ja? Wie gesagt, es gibt Menschen, die haben Probleme mit freier Presse, mit KenFM, den Nachdenkseiten, Novise und so weiter und so fort. Was nicht embedded ist, muss weg. Was sind das für Menschen? Keine Freunde der Demokratie. Ich glaube, das kann man so zusammenfassen. Und damit sind wir bei MMM, beim Nachrichtenblock. Schnelle, kurze Meldung, die ihr einfach so aufnehmen könnt. RT Deutsch schrieb am 24.02. Medien und Politiker gaben Russland Schuld für Telekom-Hack. Jetzt steht fest, es war ein Brite. Es gab ja im November letzten Jahres das Gerücht, dass russische Hacker Telekom-Router gehackt haben. Aber jetzt hat das BKA die Festnahme eines 29-jährigen Briten bekannt gegeben. Das Motiv war ja persönliches Gewinnstreben. Eine Meldung aus Spiegel Online, Überschrift: NTV streicht Talk mit Serdar Somuncu. Ja, NTV hatte einen Talk mit Serdar Somuncu im Programm, ist jetzt gekippt worden. Begründung vom Sender: Die Sendung enthielt Elemente, die den Zuschauer eher verwirrt hätten. Daher haben wir uns entschieden, sie nicht auszustrahlen. Was ich jetzt nicht verstehe, Kollegen von NTV, wenn man Serdar Somuncu als Moderator bucht, dann weiß man, dass der Mann verwirrt. Das ist Teil seiner Aura, das gehört dazu. Ja? Ihn also zu buchen und keine Verwirrung zu stiften, passt irgendwie nicht zusammen. Serdar, du schaffst das. Eine Meldung von NTV vom 7. März. Soldaten und Polizisten proben den Terrorernstfall. Um was ging es? Bei einer groß angelegten Übung in 6 Bundesländern wollen Bundeswehr und Polizei ihre Zusammenarbeit im Antiterrorkampf testen. Das heißt, die Bundeswehr übernimmt polizeiliche Aufgaben bei terroristischen Großlagen. Hat es das schon mal gegeben? Ja, hat es schon mal gegeben. Deswegen ist es auch im Grundgesetz nur zu Ausnahmezwecken erlaubt, um nicht zu sagen verboten. Nämlich zum Ende der Weimarer Republik 1932 nutzte Franz von Papen das Militär zum sogenannten Preußenschlag und der putschte damit quasi Adolf Hitler an die Macht. Ja, wir haben also historisch da eine Erfahrung und vielleicht wollen wir die einfach wiederholen. Eine Meldung vom 23.02. aus Spiegel Online, eine Kolumne von Jakob Augstein, die deutsche Bombe. Ja, es geht darum, dass Angela Merkel, ohne das zu müssen, ja den Amerikanern versprochen hat, 2% des BIPs in Rüstung zu investieren, also mehr als jetzt. Im Moment bezahlen wir 39 Milliarden für Rüstung und das wollen wir jetzt steigern auf 2%. Das wären dann 65 Milliarden für Rüstung. Was kann man mit diesem Geld machen? Man kann sich zum Beispiel eine Atombombe zulegen, die ist wahnsinnig teuer, auch wenn sie überhaupt nichts bringt. Und man kann das damit begründen, dass es in Europa 512 Atombomben gibt und die Russen haben ja 7000 Atombomben. Aber in Wirklichkeit brauchen wir gar keine Atombomben, weil wir haben ja Atomkraftwerke. Dazu jetzt mehr. Atomkraftwerke können zu Atombomben werden, wenn da Flugzeuge reinfliegen. Und wenn dann ein Flugzeug mal den Funkkontakt nicht bestätigt, dann bricht Panik aus. Panik über den Wolken ist jetzt passiert. Eine Meldung vom 10.03. Eine Maschine aus Ungarn wollte nach London und hat sich 22 Minuten nicht gemeldet. Daraufhin wurden 5 Atomkraftwerke geräumt und Abfangjäger stiegen auf. Sichtkontakt, die ganze Sache hat sich als kleine Panne erwiesen. Es ist nichts passiert. Seit dem 11. September liegen die Nerven blank. Eine Meldung von der Welt vom 21.02. Bundeswehr schickt Leopard 2 und Marder an die Ostflanke. Interessantes Wording. In der Meldung selber geht es aber dann gar nicht um diese Ostflanke und die Marder, sondern es geht um Fake News. Und der Netzsprecher der Grünen, Konstantin von Notz, weist darauf hin, dass der Staat nicht alles kontrollieren kann, nicht immer nur die Wahrheit verbreiten kann. Man selber sei als Bürger, als mündiger Bürger aufgerufen, selbst mal zu überprüfen, ob das überhaupt wahr sein kann. Interessanter Einwand.
Den Leuten zu sagen, der Staat kümmert sich, ihr kriegt nur noch die Wahrheit erzählt. So einfach ist es eben nicht, sondern es gehört eben auch eine gewisse Grundkritik dazu, sich mit den Sachen, die man vorgesetzt bekommt in dieser Welt, kritisch auseinanderzusetzen.
Denn das größte Problem an der Anti-Lügen-Front sei, die Konsumenten von Falschmeldungen wollen die Wirklichkeit häufig gar nicht wissen.
Das ist absolut richtig. Die Wirklichkeit sieht nämlich so aus, dass die NATO sich seit 1989 ja wieder ihres Versprechens über 10 Staaten ausgegrenzt hat, sich der russischen Grenze annähert, dass sie einen völkerrechtswidrigen Krieg nach dem anderen führt und das Rüstungsbudget nach oben schraubt. Das ist die Wirklichkeit, die viele nicht wissen wollen. Wir verbreiten sie trotzdem. Eine Meldung aus dem Stern. Tim Berners-Lee erfand vor 28 Jahren das, was wir heute als Internet begreifen. Er schrieb dieses erste Protokoll, was wir alle benutzen, HTTP. Ja? Und das Ganze war damals ein Thesenpapier, Informationsmanagement, ein Vorschlag. Im Stern wurde er interviewt und er sagte, ja, er findet das Internet gut, aber es gibt 3 Dinge, die er gerne nachbessern würde, wenn er das könnte. Erstens, wir haben die Kontrolle über unsere persönlichen Daten verloren. Das ist richtig. Vorratsdatenspeicherung, sage ich nur. Zweitens, Fehlinformationen verbreiten sich zu leicht im Web, aber nicht nur dort. Und drittens, politische Online-Werbung benötigt mehr Transparenz. Stichwort Big Data Psychometrie. Wir machen einen Zeitsprung. 2016 haben wir auf einen Artikel hingewiesen, es erschien in Das Magazin und er porträtierte unter anderem Michael Kosinski. Er ist ein Psychologe und er steht für die Wissenschaftsform Psychometrie. Es geht darum, dass man Menschen bei ihrem sozialen Verhalten im Netz relativ schnell taxieren kann und voraussagen kann, was sie als nächstes tun werden. Die Technik ist relativ alt. In den 80ern war es Psychologen gelungen, nachzuweisen, dass jeder Charakterzug eines Menschen anhand von nur 5 Persönlichkeitsdimensionen messbar sei. Das Problem war damals, wie kommt man an die Informationen, wie kommt man damals an die Daten? Ich erinnere mich zum Beispiel an die Volkszählung. Da wurden 12 Fragen gestellt oder 15 Fragen gestellt. Da haben die Leute damals die Tür zugeschlagen und gesagt, das geht dich doch gar nichts an. Heute gibt man alle Datenpreis im Netz und ist ständig scannbar. Und es wurde jetzt nachgewiesen, dass 70 Likes reichen, um die Menschenkenntnis eines Freundes zu überbieten. 150 Likes reichen, um besser dazustehen als die Eltern, also jemand von außen. Und mit 300 Likes ist ein Mensch quasi komplett steuerbar. Das nennt sich Big Data. Und mit diesen Big Data hat Donald Trump seine Wahl gewonnen. Das bedeutet für jeden, der in einem sozialen Netzwerk nur unterwegs ist, nur einkauft, nur surft, nur liked, dass er scannbar ist und damit berechenbar. Wir sind alle wie Maschinen, die von denen bedient werden, die diese Daten kaufen. Den meisten von uns ist das überhaupt nicht klar. Ich kann euch noch mal raten, euch diesen Beitrag durchzulesen. Das Magazin 2016, Big Data, wird im Moment noch komplett unterschätzt. Zum Schluss von Me, Myself and Media, Ausgabe 32, kommen wir zu Martin Schulz, der Mann, der gerne Bundeskanzler werden möchte und Angela Merkel beerben. Er hielt am 29.01. eine Antrittsrede im Willy-Brandt-Haus zu Berlin. Und interessant ist, was er dort gesagt hat. Er sagte, dass es in Deutschland nicht gerecht zugeht, dass ein tiefer Riss durch Deutschland geht und dass man die Gesellschaft zusammenführen muss, weil, wie gesagt, es eine Ungleichheit gibt. Das ist alles richtig. Was mich jetzt wundert, ist, dass er dafür Applaus bekam, weil diese Agenda 2010, auf die er auch abhebt, die wurde doch von der SPD gemacht, ja? Aber hört euch mal an, wie er das formuliert. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe schon viele Reden gesehen, aber das war wirklich phrasenhaft, das waren Worthülsen, das waren Satzbausteine, das war schwer erträglich. Er kann auch nicht gut reden, der Herr Schulz. Ein kurzer Ausschnitt.
Denn wir wollen, dass es in unserem Land gerechter zugeht, dass die Menschen sicher und gut leben können, dass Deutschland ein Stabilitätsfaktor ist in Europa und in der Welt. Dafür brauchen wir eine starke, eine selbstbewusste Sozialdemokratie. Es geht ein tiefer Riss durch unsere Gesellschaft, nicht nur in Deutschland und nicht nur in unseren europäischen Nachbarländern. Nein, der Riss ist weltweit zu spüren.
Absurd an der ganzen Szenerie ist, dass Martin Schulz für etwas Applaus bekommt, was zwar stimmt, aber von der SPD selber eingerührt wurde. Weil die größte Umverteilung, die größte Ungerechtigkeit in den letzten 20 Jahren, die wurde ja durch die SPD und 2010, also Schröder, geschaffen. Und dafür Applaus zu bekommen, ist so ähnlich, wie wenn die Mafia sich hinstellt und sagt, wir müssen das organisierte Verbrechen bekämpfen und dann applaudiert der Polizeipräsident. Es ist wirklich absurd. Ausgabe 28 von Rebellionien hat auch unser Kollege Chayar darauf hingewiesen, dass unser Herr Schulz eher sowas ist wie eine Mogelpackung, denn er gehört einer politischen Kaste an, die nur eins kennt, sie möchte sich selbst erhalten. Soll man sowas wählen?
In England, da hat alles angefangen, dass die SPD ihren Charakter gewechselt hat, sogar New Labour gemacht hat unter Tony Blair, der ganz klar und offiziell Interessensvertretung der Finanzindustrie geworden ist. Und übrigens auch von den großen rechten Medien auf einmal unterstützt worden ist. The Sun, was so eine Art Axel Springer Verlag, die Bild-Zeitung von England ist, hat damals geschrieben, The Sun backs Blair, wir stehen hinter Blair. In Deutschland war es damals Gerhard Schröder mit seiner Regierung, die dran kamen, auch eine große Sehnsucht in Deutschland nach einem Wechsel gab, nach 16 Jahren Kohl. Was wir danach bekommen haben, war eben die Agenda 2010. Und Agenda 2010 war nicht einfach nur ein bisschen den Sozialstaat abgebaut, das griff in den Kern des bundesrepublikanischen Sozialstaats ein. Weil wir hatten hier ein Sozialstaatsgebot, was klar war, du hast, wenn du in eine gewisse Zeit gut gearbeitet hast, Sozialversicherung reinbezahlt hast, bekommst du eine soziale Sicherung. Das, was du dir zur Seite gelegt hast, ist deins, ist sicher. Das nimmt dir keiner mehr weg. Mit der Umstellung auf Hartz IV ist dieses Recht weggegangen. Es ist sozusagen, du kannst noch so lange gearbeitet haben, wie du möchtest. Nach einem Jahr Arbeitslosigkeit kommst du in die Hartz IV und dann können sie dir alles wegnehmen. was du sozusagen dir zur Seite gelegt hast. Und der Staat bekommt massive Sanktionsrecht, also Bestrafungsmöglichkeiten, gegenüber den Erwerbslosen. Das war ein Eingriff in das Grundfesten des bundesrepublikanischen Sozialstaats und das war der Punkt, dass sozusagen die soziale Angst überall zum Alltagsphänomen gemacht hat. Überall war Angst, überall da, weil jeder könnte jederzeit abstürzen, abgesehen, du bist Multimillionär oder Multimilliardär. Das war das Werk einer sozialdemokratisch-grünen Regierung.
Genau. Und da möchte jetzt der Herr Schulz Bundeskanzler werden. Soll man das wählen? Natürlich nicht. Soll man die Grünen wählen? Natürlich nicht. Soll man Angela Merkel wählen? Natürlich nicht. Soll man die FDP wählen, wenn die sie auftritt? Natürlich nicht. Kann man die Linken wählen? Ich weiß es nicht. Was man wählen kann, ist dieses Buch. Ja? Und zwar von Daniela Dahn, einer grandiosen Denkerin aus dem Jahre 2013. Wir sind der Staat. Und ich lese mal ganz kurz vor im Klappentext ein Spitzenbuch, kann ich nur sagen, wo sie schreibt: Haben wir den Staat, den wir verdienen? Wenn ja, ist uns nicht zu helfen. Wenn nicht, wird es Zeit, die Sache in die Hand zu nehmen. Sie spricht von Selbstermächtigung und sie spricht vor allem über die repräsentative Demokratie. Es ist eine Demokratie, in der wir bevormundet werden, ganz geschickt, indem, wenn wir als Staat, als Staatsbürger uns an den Staat wenden wollen, es mit einer juristischen Person zu tun hat, die abstrakt ist und quasi verrechtliche Privilegien schützt. Das heißt, Eliten haben einen Staat geschaffen, an den wir als Staatsbürger nicht rankommen, um uns an der langen Hand verhungern zu lassen. Das alles ist aber überhaupt nicht neu. Das ist eben der Trick bei der repräsentativen Demokratie und das alles hat so schon gesagt und besser Rudi Dutschke 1967. Mein Name ist Ken Jebsen und meine Zielgruppe bleibt der Mensch. Hier ist Dutschke. Er hatte damals recht, er hat heute recht, er kennt die Zeichen der Zeit.
Ich halte das bestehende parlamentarische System für unbrauchbar. Das heißt, wir haben in unserem Parlament keine Repräsentanten, die die Interessen unserer Bevölkerung, die wirklichen Interessen unserer Bevölkerung ausdrücken. Sie können fragen jetzt, welche wirklichen Interessen. Aber da sind Ansprüche da, sogar im Parlament, Wiedervereinigungsanspruch, Sicherung der Arbeitsplätze, Sicherung der Staatsfinanzen, in Ordnung bringen der Ökonomie. All das sind Ansprüche, die muss aber das Parlament verwirklichen. Aber das kann es nur verwirklichen, wenn es einen kritischen Dialog herstellt mit der Bevölkerung. Nun gibt es aber eine totale Trennung zwischen den Repräsentanten im Parlament und dem in Unmündigkeit gehaltenen Volk.